Und genau auch in unserem Gebet zu dir, zu diesem König kommen, von dem wir gerade gesungen haben. Zu dir, Herr Jesus Christus, dem ewigen und unveränderlichen, dem barmherzigen, treuen und liebenden, zu dir, unserem Gott, kommen wir. Danken dir für die Bewahrung der Nacht. Danken dir, dass du uns einen neuen Tag schenkst. Danken dir, dass auch heute Morgen dein Angesicht der Gnade uns zugewandt ist. Danken dir, dass wir diesen Tag vor uns haben, auch diesen Tag hier in diesem Haus. Du machst uns damit ein Geschenk und wir preisen dich darüber. Es ist unsere große Bitte an dich, unseren Gott, dass du diesen Tag segnest. Und er ist dann gesegnet, wenn du ihn bestimmst, wenn du für uns erkennbar wirst, wenn du für uns erfahrbar wirst, wenn deine Gedanken, dein Wesen, dein Geist uns heute leiten und erfassen. Wir bitten dich um dein Bewahren für uns hier, bitten dich um deine Hilfe für das Team der Mitarbeitenden im Haus, bitten dich um die Wirkung deines Geistes im Reden, Hören, Aufnehmen und Tun und vertrauen uns mit allem, was hier geschieht, dir an und möchten dich bitten, dass du deine Freude daran hast, dass du hier deine Ehre bekommst, und dass du hier ein Stückchen auch an diesem Tag dein Reich bauen kannst. Gepriesen seist du, unser Gott. Danke, dass du da bist. Amen. Je mehr ich mich auf diesen Tag vorbereitet habe, desto klarer wurde für mich, der ganze Tag muss eigentlich zwei große Teile haben. Wir brauchen beim Thema Heiligung zwei große Teile. Wir brauchen einen klaren, lehrmäßigen Teil und wir brauchen natürlich einen Praxisteil. Ja, das ist beides beim Thema Heiligung ganz wichtig. Sie können ja nicht rausgehen, nur mit reinem Fachwissen total verkopft zum Thema Heiligung. Und Sie können auch nicht nur oberflächlich in Anführungszeichen 3,5 Praxistipps geben, wenn das Lehrfundament nicht stimmt. Deswegen kriegen Sie heute zwei große Teile. Sie kriegen einen lehrmäßigen Teil und Sie kriegen einen Praxisteil. Im lehrmäßigen Teil wollen wir heute Vormittag logischerweise so vorgehen, dass wir zuerst einen doppelten Zugang zum Thema besprechen. Einen doppelten Zugang zum Thema. Und dann möchte ich Ihnen gerne drei Lehrgrundsätze versuchen, in Kopf und Herz hineinzugeben. Und dann denke ich, dass Sie damit ein gewisses Grundgerüst haben, um mit dem Themenbereich Heiligung dann auch gut weiterzugehen. Entweder im Sinn einer Bestätigung, habe ich immer schon gewusst, oder im Sinn einer Neuausrichtung oder sogar im Sinn einer Korrektur oder wie auch immer. Also heute Morgen geht es ums lehrmäßige Fundament. Zwei Zugänge mit drei Lehrgrundsätzen. Das ist das erste Stück. Dann kommen wir in den zweiten Teil, in den Praxisteil. Im Praxisteil möchte ich gerne so vorgehen, dass wir zuerst einmal ein bisschen die Vorgehensweise versuchen zu durchschauen. Wie macht das unser Gott eigentlich, die Vorgehensweise? Wie funktioniert das denn mit uns Menschen im Themenbereich der Heiligung? Und dann natürlich brauchen wir die Praxisfelder. Welche Felder nennt uns denn insbesondere das Neue Testament zum Themenbereich Heiligung? Das sind leider ziemlich viele. Da können wir heute bis heute Mittag uns ein bisschen Schwerpunkte setzen, sonst wird das ein Wochenseminar. Und dann, denke ich, geht es nicht nur um die Benennung der Praxisfelder, sondern es geht dann in einem letzten Doppelschritt tatsächlich darum, dass wir nun schauen, wie kann das ganz praktisch bei mir funktionieren. Und tatsächlich dieses Mal, bei diesem Tagesseminar, kriegen Sie auch eine persönliche Aufgabe, die Sie ganz für sich alleine heute Nachmittag lösen müssen. Keine Sorge, die wird nicht abgefragt, das ist keine Klausur. Nur Sie und Gott, die das dann klären müssen. Und dass Sie dann auch wirklich damit einem Stück Praxispaket und einer Lehrgrundlage aus diesem Seminar in die nächste Etappe Ihrer Jesus-Nachfolge gehen. So, damit Sie ein bisschen wissen, was so auf Sie zukommt. Also, lehrmäßiger Teil, doppelter Zugang plus drei Lehrgrundsätze, praktischer Teil, Vorgehensweise, Praxisfelder, wie funktioniert das? Und dann konkret, Herr, woran mache ich das jetzt mit dir einmal exemplarisch durch und fest? Und dann ist 16.30 Uhr. Wie fangen wir an? Doppelter Zugang. Der doppelte Zugang wird uns sehr einfach gemacht, indem wir heute ja das Vorrecht haben, wenn Sie heute Morgen schon die Zeit hatten, dass es ja so zu sein scheint, als ob die Losung für dieses Tagesseminar bestimmt worden sei. Ich habe also mein Leitwort, das ich eigentlich hatte, natürlich sofort wieder geändert, als ich heute Morgen sah, dass zur besonderen Freude Gott uns diese Losung präsentiert, die uns ja quasi den Schlüssel liefert. Den Schlüssel liefert, indem im Lobgesang der Hanna heute dieser Satz vor uns steht, es ist niemand heilig wie der Herr. Es ist niemand heilig wie der Herr. Der erste Zugang zum Thema Heiligung ist der heilige Gott, ganz klar. Der erste Zugang zu diesem großen Thema ist also der heilige Gott. Ja? Und dieses erste Stichwort hilft uns natürlich heute enorm, indem das also hier, wir könnten ja viele Stellen jetzt zitieren, in 1. Samuel 2,2 im Lobgesang der Hanna vor uns kommt. Wenn Sie weitere Stellen dieser Art haben wollen, dann müssen Sie an zwei Büchern, insbesondere in der Bibel, im Alten Testament nachschauen. Zum einen im 3. Buch Mose. Dritte Buch Mose ist das Buch, was immer den Satz hat, ich, der Herr, bin heilig, und deswegen sollt ihr auch heilig sein. Und das nimmt insbesondere in prophetischen Büchern nachher ein Prophet auf, nämlich Hesekiel. Also wenn Sie noch weitere Sätze konzentriert, das gibt es immer in der Bibel, lesen wollen, dann blättern Sie in aller Ruhe einmal 3. Mose durch oder gucken noch mal nach, was Sie in Hesekiel immer wieder als Formulierung finden, wo es um diesen heiligen Gott geht und dieser heilige Gott dann auch entsprechend vor einem steht, der heilige Gott. Gott allein ist heilig, eine Eigenschaft, die ihm zugehört. Er ist der Heilige, das heißt, der Abgetrennte von allem anderen. Der Abgetrennte von allem anderen. Der Heilige heißt auch der ganz, ganz andere. Der ganz, ganz andere, der nicht zum Normalen Gehörende. Der nicht zum Normalen Gehörende. Daher unsere Formulierung profan. Ja? Profan ist das weltliche Normale. Das Heilige, das, was herausgenommen ist, aus dem Profanen, aus dem Weltlichen, aus dem Normalen, das Gottzugehörige. Und das entdecken Sie sofort mit mir, dass Sie, die kennen die Bibel ja gut genug, dass wir damit natürlich im Alten Testament in einen Bereich hineinkommen, der uns das plastisch vor Augen führt, ganz kräftig plastisch vor Augen führt. Man kann das Alte Testament ja gar nicht lesen, um auf diesen großen Unterschied ununterbrochen zu stoßen zwischen dem Normalen und dem Heiligen, dem Profanen und dem Gottzugehörigen. Und ich denke, nur kurz erinnernd, diese Welt ihn wieder vergegenwärtigend, ein paar Sätze dazu. Das ist all das, was im Alten Testament mit dem priesterlichen System uns vor Augen gemalt wird. Eine ganze komplette Welt, die nicht profan ist, sondern die herausgenommen ist, die heilig ist. Das fängt schon damit an, dass von den 12 Stämmen ein Stamm herausgenommen wird, der Stamm Levi. Er wird herausgenommen aus dem Profanen, aus dem Normalen. Alle anderen können normal leben, das ist der besondere Stamm. Innerhalb des Stammes Levi wiederum eine Untergruppe, die insbesondere für den priesterlichen Dienst herausgerufen wird. Diese priesterliche Linie, die über Aaron läuft, Sie erinnern sich, denke ich, die meisten daran, diese priesterliche Linie wird abgetrennt von allen anderen Linien, die es sonst in den Stammbäumen Israels gibt. Das ist hochinteressant, das zu begreifen, dass das bis heute bestimmend ist für das Volk Israel. Die Kohanim, die priesterliche Linie, die ist bis heute durchgezogen, seit Aaron, das sind Jahrtausende, ist klar, völlig andere Linie. Und wenn Sie mit mir mal in die Bibel hineingehen, dann entdecken Sie zum Beispiel, dass in der nachexilischen Zeit, als eine ganze Reihe aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkamen, nach Israel, nach Jerusalem zurückkamen, mussten sie nachweisen, dass sie nun tatsächlich noch ihre Stammbäume hatten. Bei vielen war das jetzt nicht so dramatisch. Verstehen Sie, ob ich jetzt zu Issachar gehöre oder Sebulon, meine Zeit, das macht es nun auch nicht mehr. Und da wurde auch nicht besonders jetzt dramatisch darauf Wert gelegt. Aber ein Stamm musste es nachweisen können. Nämlich alle, die zur priesterlichen Linie gehörten. Und welche, die behaupteten, sie gehörten zur priesterlichen Linie und konnten es nicht lückenlos nachweisen, wurden vom priesterlichen Dienst ausgeschlossen. Und da merken Sie schon, wie bis in diese nachexilische Zeit das ganz wesentlich war, ist das heilig, gehört das zum Heiligen, zum Besonderen oder gehört es zum Profanen? Und dieser Gedankengang zieht sich einem ganzen priesterlichen Dienst durch. Der priesterliche Dienst war der Dienst, der in der Gottzugewandtheit lebte, der auf der Gottesseite stand, der Gott damit diente, der zu Gott passte, der Gott gemäß lebte. Und das Heilige, das dahinter steckt, ist das große Stichwort, das ist Gott passend. Das Heilige ist das Gott passende. Und das Gott passende ist das, was nun zum Priestertum, zum levitischen Linie eben dazugehört. Wir haben von uns aus als Menschen, ganz klar, ganz eindeutig, eben nicht das Gottpassende an uns. Wir passen eigentlich nicht zu Gott. So wie wir sind, wie wir ticken, wie wir uns benehmen, wie wir auftreten, wie wir leben, passen wir nicht zu Gott. Da braucht es, glaube ich, keine lange Erklärung. Da brauchen Sie einfach in Ihre Biografie reinschauen, ist das Thema erledigt. Ich passe nicht zu Gott. Ganz klar. Das Gottpassende ist das Heilige. Und jetzt entdecken wir, dass dieser Gedankengang des Priestertums, des Gottzugewandten, des Heiligen, des Nichtprofanen, dass dieser Gedankengang jetzt aber in zwei Ebenen entfaltet wird. Die erste Ebene ist, dass wir entdecken, dass nicht nur das Priestertum im eigentlichen Sinn, diese kleine Gruppe, eigentlich heilig sein sollte, sondern dass der Grundgedanke Gottes war und ist und bleiben wird, dass sein gesamtes Volk Israel in dieser priesterlichen Kategorie leben sollte. Ja, erst nur diese kleine Gruppe, herausgenommen, Levi, aber eigentlich nicht nur Levi sollte Gott passend heilig sein, sondern eigentlich das ganze Volk Israel sollte so sein. Und diese Vorgabe hat Gott nie zurückgenommen. Klammer zu. Das können wir nachlesen, zum Beispiel, wenn wir wollen, in 3. Mose 19. Sie sehen, 3. Mose, das große Buch Levitikus, das Heiligungsbuch. 3. Mose 19 entdecken wir diesen starken Satz. Ihr sollt heilig sein, ihr. Und da steht extra davor, er rede mit der ganzen Gemeinde. Er rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und spricht zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, euer Gott. Das heißt, der Anspruch besteht nicht nur für die Priester, der Anspruch besteht ganz eindeutig für das gesamte Volk, wie es hier jetzt vorgegeben ist. Und das ist immer wieder in diesem Text hier, kommt das zum Ausdruck, dass dieser Gedankengang jetzt natürlich nicht nur die kleine Gruppe betrifft, sondern alle. Und dieser Gedankengang, dass es das Volk angeht, diesen Gedankengang, den haben wir natürlich insbesondere auch dann in 2. Mose 19, Vers 6. Und in 2. Mose 19, Vers 6 finden wir einen ganz wichtigen Passus, den wir jetzt noch einmal aufschlagen müssen, damit wir dann den Sprung ins Neue Testament auch schaffen. Dort heißt es nämlich, das ist die Phase kurz vor der Verkündigung der 10 Gebote, 2. Mose 20, Sinai 10 Gebote, 2. Mose 19, Vorbereitung zum Sinai. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Jetzt heißt es, und ihr sollt mir ein Königreich sein von Priestern und ein heiliges Volk. Ah, da ist es. Verstehen Sie? Nicht nur Levi. Zunächst wird die enorme Erweiterung, das ist eine heilsgeschichtliche Erweiterung, zum Ausdruck gebracht, ihr, das ganze Volk Israel, seid mit dieser ganz besonderen Berufung, Beauftragung umgeben, dass ihr mit einem heiligen Gott zu tun habt. Und ihr mit einem heiligen Gott zu tun habt, wird automatisch klar, habt ihr auch Gott passend zu sein. Das, was zu Gott gezogen wird, hat auch gottgemäß Gott passend zu sein. Und eure Berufung, die ich ausspreche, hat zur Folge, dass ihr ein heiliges Volk, ja ein priesterliches Volk zu sein habt. Nicht nur der eigentliche Stamm Levi hat priesterlichen Charakter, das gesamte Volk hat diesen priesterlichen, das heißt nicht mehr profanen Charakter. Klar? Der Priester war nicht profan, war nicht weltlich, war nicht normal, war herausgenommen. So. Und diese Linie von 2. Mose 19,6, diese Linie wird jetzt im Neuen Testament noch einmal getoppt, indem sie nicht mehr nur Israel typisch ist, sondern diese Linie jetzt zur Gemeindelinie wird. Und das entdecken Sie im 1. Petrusbrief. Der 1. Petrusbrief nimmt jetzt nämlich genau 2. Mose 19,6 auf. Und wir lesen nun im 1. Petrusbrief vom neuen Gottesvolk. Damit es klar wird, hebt die Verheißung für das alttestamentliche Gottesvolk ja nicht auf. Die besteht immer noch. Aber erweitert sie zusätzlich für das neutestamentliche Gottesvolk, nämlich für die Gemeinde. Und da lesen wir in 1. Petrus 2, da ist die Rede von denen, die neugeborene Kindlein sind, ja, Menschen, die zum Glauben an Christus kamen, die da eben jetzt leben wollen. Wie wollen sie leben? Vers 5, ihr wollt opfern, denn ihr seid eine heilige Priesterschaft. Ah, da klingelt es schon bei uns. Die neutestamentliche Gemeinde ist was? Eine heilige Priesterschaft. Wie kommt der Petrus dazu? Und dann kommt es, denn ihr, Gemeinde Jesu, ihr seid das Auserwähltgeschlecht, Vers 9, ihr seid die königliche Priesterschaft, ihr seid das heilige Volk, ihr seid das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk war, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das heißt, jetzt haben sie drei Stufen. Grunderklärung für den heiligen Gott. Gott ist der Heilige, der Herausgenommene. Er nimmt eine Gruppe zu sich, die heilig sein soll, heilig werden soll, die passend ist, die nicht profan ist, die Priesterschaft, die lebt entsprechend, handelt entsprechend, ist abgedrängt von den anderen. Das wird erweitert, 2. Mose 19,6, auf das ganze Volk Israel, das ein königliches Priestervolk sein, ein heiliges Volk sein. Und das wird noch einmal aufgehöht im Neuen Testament, in 1. Petrus 2, für die Gemeinde Jesu, die jetzt plötzlich, nicht plötzlich, sondern die jetzt hier zur heiligen Priesterschaft wird, die geistliche Opfer opfert, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und so kommt auch der Opfergedanke ins Neue Testament hinein. Nicht mehr in dem Sinn eines versühnenden Opfers, sondern im Sinn eines priesterlichen Opfers, einer Lebenshingabe. Und den Gedankengang haben sie nicht bei Petrus, den haben sie auch bei Paulus. Ich erinnere Sie an den Zentralvers bei Paulus in Römer 12, wo er dann sagt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben, eure Leiber gebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei jetzt euer Gottesdienst. Und so wird das Leben des Glaubenden zum Gottesdienst. Ein ganz normales, profanes Leben wird geheiligt, indem es jetzt dem heiligen Gott gegenüber gelebt und geweiht wird. Das ist der erste Zugang zum Thema. Ganz wichtig. Ich trete hinein in das Wissen um einen Gott, der heilig ist. Die Realität Gottes. Ich stehe vor der Schönheit des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott. Gott tritt hinein. Ich erlebe ihn als den heiligen Gott, mich als den unheiligen. Er greift hinein und holt sich eine Gruppe von Menschen heraus, ein Volk von Menschen heraus, eine Gemeinde ruft er sich heraus und zieht diese Gemeinde an sich heran. Berufung, Beanspruchung, ich darf, ich muss, ich kann, ich will Gott passend zu Gott passend leben. Und das bezieht sich nicht nur auf kleine Segmente, sondern Römer 12, 1. Petrus 2, auf meine gesamte Existenz. Der erste Zugang, der heilige Gott. Das eine. Der zweite Zugang, den wir jetzt heute noch brauchen, um das nochmal klar zu machen, ist natürlich jetzt das, was auch an diesen Texten schon wunderbar zitiert wurde, nämlich wir haben natürlich als zweites den Christus, der Christus, und dann nehmen wir diesen schönen Satz, der schon zitiert wurde, der Christus, unsere Heiligung. Das ist ein Zitat aus 1. Korinther 1, Vers 30. 1. Korinther 1, Vers 30, ein ganz wichtiges Wort des Apostels Paulus. Wir lesen es nochmal komplett, weil da dem Christus noch weitere wichtige Wirkungen zugesagt werden, die ihr aber seid in Christus Jesus, der ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ja? Und da kommt das her, Christus, unsere Heiligung. Was ist hier der Hintergedanke? Der Hintergedanke, der da dahinter steht, ist, dass nun im neutestamentlichen Denken, da können wir ganz schnell miteinander die Spur ziehen, im neutestamentlichen Denken für uns alle miteinander klar ist, ich bin nicht in die Lage versetzt, ein heiliges Leben zu führen. Ich als normaler Mensch bin nicht in die Lage versetzt, ein heiliges Leben zu führen. Ich hoffe, dass Ihnen das glasklar ist. Dass Ihnen das glasklar ist. Und zwar nicht nur als netter Satz, sondern dass das Ihnen in der Realität Ihrer eigenen Biografie klar ist. Das ist ein Unterschied, ob ich einen Satz sage oder ob er erfahrbar wurde in meinem Leben. Es gibt immer wieder die christliche Biografie, die eigentlich dann doch damit ein bisschen lebt, nach dem Motto, ich hätte es eigentlich auch mehr oder weniger alleine geschafft, aber es ist nett, dass er mich liebt. Ja? Und das spürt man manchmal auch so ab. Das sind Menschen, die haben das nie eigentlich gecheckt, nie eigentlich in ihrer eigenen Person erfahren, dass sie nicht in der Lage sind, heilig zu leben. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann einmal den Grund haben, dass ich den nicht kenne. Das ist bei ganz vielen der Fall. Wenn ich ihn nicht wirklich kenne, habe ich auch kein Problem mit ihm. Je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr habe ich ein Problem mit ihm. Ja? Das ist eines. Das heißt, wenn ich natürlich weit entfernt bin von der Sonne, merke ich nicht, dass die heiß ist. Das ist klar. Je näher ich mir aber an die Sonne rankomme, desto mehr merke ich, da kann ich nicht bestehen. Da komme ich nicht mit klar. Das ist der eine. Und umgekehrt natürlich auf der anderen Seite, je nachdem, mit was ich mich auf der anderen Seite dann messe, was Heiligung bedeutet, habe ich natürlich auch keine Schwierigkeit, den Satz noch weiter zu sagen, ich wäre irgendwie auch schon ganz gut durchgekommen. Aber je klarer mir die Vorgaben Gottes sind, sein Wille, und je klarer diese Sonne in mein Leben hineinläuft, desto deutlicher ist für mich, ich kann kein heiliges Leben führen. Und dieser Grundsatz ist nun ganz, ganz wichtig, damit wir nicht in die falsche Spur kommen. Ich brauche also jemanden, der meine Heiligung ist. Der meine Heiligung ist, und zwar in einem Komplett-Set ist. Und das ist für uns ja im Neuen Testament wunderbar, dass wir wissen, wir haben diesen einen Namen, der für uns gemacht ist zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Er ist für uns gemacht zur Gerechtigkeit und zur Heiligung. Da müssen wir jetzt ein paar wunderschöne Bibelverse miteinander lesen, damit das richtig satt sitzt bei uns. Also 1. Korinther 1,30 ist so unser Startvers. Sie können dann meinen als nächsten Text zum Beispiel lesen, bleiben wir im 1. Korintherbrief und schlagen 1. Korinther 6, Vers 11 auf. Dann entdecken wir dort einen Satz, wo Paulus wiederum an die Christen in Korinth Folgendes schreibt. Ihr seid reingewaschen. Ihr seid reingewaschen. Jetzt kommt, ihr seid geheiligt. Nicht ihr werdet geheiligt. Ihr seid geheiligt. Durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das heißt, da ist etwas an uns geschehen, da ist etwas passiert. 1. Korinther 6, Vers 11. Deswegen, 1. Korintherbrief, am Anfang Paulus sagen, an die Gemeinde Gottes in Korinth, und jetzt werden diese Christen in Korinth beschrieben. Und das erste Kennzeichen der Christen in Korinth, und Sie kennen ja ein bisschen die korinthische Gemeinde, ja, das erste Kennzeichen der Gemeinde Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus. 1. Korinther 1, 2. Der Mensch in Christus Jesus wird nicht nur geheiligt, er ist geheiligt. In Christus hat er seine Heiligung gefunden. Das Geschenk der Heiligung, dass der Christus mich passend gemacht hat. Ich passe jetzt zu Gott, der heilig ist. Wir machen gerade weiter. Das muss noch richtig fester werden. Das sitzt noch nicht so richtig. Und lesen Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 12. Da kommen wir in den richtig klassischen Heiligungstext hinein. Da wird nämlich die Verse davor alles ausgezogen. Und danach wird alles angezogen. Sie kennen diese Bildsprache des Apostels. Zieht aus, zieht an. Und dazwischen heißt das, so zieht nun an. Als welche? Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Das heißt, da ist schon etwas da. Das wird nicht erst entstehen, sondern ich bin schon im Stand der Heiligung. Ich bin in Christus geheiligt. Das war Zitat aus Kolosser 3, Vers 12. Wir gehen noch ein bisschen weiter, bleiben noch in der Spur des Apostels Paulus, nehmen vielleicht noch ein Zitat aus dem Epheserbrief, aus dem großen Eingang des Epheserbriefes, dem großen Lobpreis auf den Reichtum der Gnade Gottes. Und da lesen wir in 1, Vers 4 nach dem Lobpreis, gelobt sei Gott, der Vater, der unser Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig sein sollten. Und diese Heiligung hat er tatsächlich in uns bewirkt. Römerbrief, Kapitel 1, 7, dann denke ich, reicht das erst einmal für den Anfang. Da lesen wir, an alle Geliebten Gottes in Rom, an die berufenen Heiligen, an die berufenen Heiligen Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So, das ist die Paulusspur. Diese Paulusspur können wir natürlich jetzt auch noch durch andere Apostel noch flankieren, wenn Sie das wollen. Wir gehen mal nochmal zu unserem Petrus, den wir ja schon vorher hatten, und schlagen zum Beispiel auf in 1. Petrus 1, die Verse 15 und 16. Da heißt es, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so dürft auch ihr heilig sein in eurem Wandel. Es steht geschrieben, Zitat aus welchem Buch? 3. Mose, wissen wir jetzt. 3. Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das sagt er uns dann nochmal im 1. Petrusbrief in Kapitel 2, Vers 9, eben in der Weise von der Heiligung. Immer wieder taucht das auf. Und 1. Petrus 1, Vers 2, die auserwählten Fremdlinge, die Gott, der Vater, ausersehen hat, jetzt kommt es, durch die Heiligung des Geistes, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das muss uns ganz klar sein. An der Stelle darf nicht gewackelt werden. Das muss von der Lehrkonstruktion wie so ein Betonsockel sein. Dass die Heiligung an dem Kreuzestat von Jesus Christus hängt. Und dass ich in der Rechtfertigung des Christus meine Heiligung habe. Ich bin in Christus Jesus geheiligt. Das ist der Stand, in dem ich stehe. Ganz wichtig. Das ist der Stand, in dem ich stehe, den mir Gott gegeben hat. Dieser Stand der Heiligung. Dieser Stand der Heiligung hat etwas ganz Entscheidendes in meinem Leben. Das, was mit diesem Stand der Heiligung, der Rechtfertigung in mein Leben hineingekommen ist, ist, dass ein neues Subjekt, wir kommen nachher noch drauf, in mein Leben eingezogen ist. Nämlich der Heilige Geist. Gottes Heiliger Geist ist in einen Mensch hineingekommen. Wenn Sie nochmal nachgucken, die großen Propheten, zum Beispiel natürlich Hesekiel, hatte das ganz große Anliegen, hat das glasklar erkannt. Die einzige echte Möglichkeit, heilig zu werden, ist, wenn Gottes Wesen, wenn Gottes Art in mein Leben hineinkommt. Anders kann das nicht funktionieren. Alles andere ist Religionskrampf. Ja? Es kann nur sein, dass Gottes Wesen in mein Wesen hineinzieht. Dann besteht eine reale Hoffnung, eine reale Veränderung. Und deswegen der Gedankengang im Propheten Hesekiel, gib mir ein neues Herz. Nimm das steinerne Herz raus, gib mir ein fleischendes Herz. Sie kennen doch diese Sprache. Und dieser Gedankengang zieht sich überall durch. Und ohne diesen Geist, ohne dieses Einziehen des Wesens Gottes, gibt es keine tatsächliche prinzipielle Veränderung des Menschen. Und das ist der riesengroße Unterschied zwischen allen Religionsansätzen und dem christlichen Glauben. Alle Religionsansätze, so nachvollziehbar, menschlich und ehrenvoll sie auch immer sein mögen, haben immer ihren eigentlichen Anknüpfungspunkt in mir. In mir. Ich entwickle ein Verständnis, ich entwickle ein Wertesystem, ich entwickle eine moralische Instanz, ich entwickle eine hoffentliche Aufwärtsentwicklung innerhalb meines Systems. Ist immer der Gedankengang, immer der Gedankengang. Das können sehr religiöse Systeme sein, das können Ideologien, Philosophien sein. Sie haben immer den Grundgedanken. Bis heute sind diese Systeme absolut in der Majorität und bestimmend bei uns auf dieser Erde. Der Grundgedanke vom christlichen Glauben ist, der Panther kriegt seine Flecken nicht los. Ja, der hat seine Flecken. Und die sind drin. Die sind so drin, der wird nicht zum Miezekätzchen. Da kann man noch so viel versuchen, den umzutrainieren. Das wird er nicht. Der bleibt das Raubtier. Ich muss den neu schaffen. Ich muss den neu schaffen. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verstehen Sie? Der Gedankengang. Alles andere ist nur Makulatur, ist nur Kleinkram. Das Entscheidende muss geschehen in einem Wunder, das Gott tut, dem Wunder der Neuschaffung. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Gottes Wesen, Gottes Art, Gottes Person zieht ein und schafft eine neue Person. Und das ist das ganz Entscheidende, was wir vom Thema Heiligung absolut wissen müssen. Sonst schlieren wir und rutschen auf die Religionsschiene rüber. Ich habe in Christus Gerechtigkeit, ich habe in Christus Heiligung, ich kann von ihm angesprochen werden als der Gerechtfertigte, als der Geheiligte in Christus. Betonung in Christus, ganz klar. Für mich Schlüsseltext, der große Schlüsseltext zur Heiligung ist natürlich, das ist klar, ist das sechste Kapitel im Römerbrief. Das sechste Kapitel im Römerbrief ist der Schlüsseltext zum Thema Heiligung. Und den können wir uns lang anschauen, das machen wir nur kurz, aber ich empfehle ihn wirklich Ihnen noch einmal zum Lesen, weil natürlich in Römer 6 Paulus in dieser wunderschönen Klarheit, die der Mann drauf hat, ja, in dieser wunderschönen Klarheit uns hier zwei Wege vor Augen stellt. Und der einfach, schlicht und einfach der Gemeinde sagt, entweder ihr lauft auf dem alten Weg oder ihr lauft auf dem neuen Weg, der in Christus gesetzt ist. Ja? Der Gedankengang im Römer 6, ich denke, viele von Ihnen kennen dieses Kapitel, haben das innerlich vor Augen, ist ja nun von Paulus her der Gedankengang, er muss auf Vorwürfe eingehen. Vorwürfe, die man ihm gemacht hat. Nicht ihm, sondern dem von ihm verkündigten Evangelium. Und einer der Hauptvorwürfe, die man ihm gemacht hat, könnte man ungefähr so skizzieren. Paulus, wenn du so die Gnade verkündest, wie du das tust, und den Menschen in der Weise die Rechtfertigung in Christus zusprichst und die Heiligung, die schon vollzogene Heiligung in Christus zusprichst, ist das eine höchst riskante Sache. Da wird der Mensch nachlässig, er wird alle Viere laufen lassen, er wird verloddern, er wird anfangen zu sündigen, denn er ist ja begnadigt, gerechtfertigt, geheiligt. Was soll das eigentlich noch? Paulus, das, was du hier tust, ist eigentlich eine Sündenvermehrungseinrichtung. Wenn dein Evangelium sich breit macht, kriegen wir eine verlotterte Christenheit. Wir brauchen noch so ein bisschen das Höllenfeuer. Muss noch so ein bisschen brodeln, sonst klappt das nicht mit der Heiligung, sonst klappt das nicht mit dem Leben mit Christus. Und das war der Gedankengang in Römer 6. Und deswegen versucht Paulus in Römer 6, noch einmal ganz klar den Leuten zu sagen, was ist da eigentlich passiert, als wir zum Glauben kamen, als der Christus uns begegnet ist. Als der Christus uns begegnet ist, sind wir gestorben. Gestorben. Römer 6. Wir sind mit ihm begraben. Vers 4. Durch die Taufe in den Tod. Das alte Leben, die alte Existenz ist aus der Sichtweise Gottes abgeschlossen. Ist nicht da. Ist nicht da, ist weg. Und daraus schließt der Apostel Paulus zwei ganz starke Dinge. Das erste, was Paulus daraus schließt, ist, wenn die Sünde jetzt bei mir ankommt, dann kommt sie zu spät. Denn ich bin ja schon tot. Die Sünde ist aus der Sicht des Apostels Paulus, Fachwort, ein Anachronismus. Sie kommt, aber sie erlebt nur eine Leiche. Denn der alte Schäfer ist ja schon, der ist schon tot, der ist ja schon gestorben. Sie kann nicht mehr anhaften, weil der schon tot ist, der stinkt schon, der ist schon weg. Und das andere ist, es gibt aber einen neuen Schäfer. Und der neue Schäfer, der ist jetzt kombiniert, nicht mehr allein, sondern in Christus. Und diese zwei Geheimnisse sind ganz entscheidend für Paulus. Die Sünde ist ein Anachronismus, sie kommt ein Leben zu spät. Und auf der anderen Seite, mich, den Christen, gibt es nie mehr als Solo. Nie mehr als Solo. Es gibt mich immer nur im Doppelpack. Es gibt mich immer nur zu zweit. Es gibt mich immer nur mit Christus. Und wenn wir das drin haben, glauben Sie mir, dann können Sie auch vom Mittagessen schon gehen. Also das ist der Schlüssel, das ist der Schlüssel, das zu begreifen, was da in mein Leben real hineingekommen ist. Ein Anachronismus, was die Sünde angeht. Ich weiß, dass Sie sagen, das erlebe ich gar nicht so. Halten Sie die Spannung noch ein bisschen aus. Ein Anachronismus, was die Sünde angeht. Ein Leben zu spät, ich bin schon tot. Und welch ein Vorrecht, ich bin nie mehr allein. Ich habe immer den Zweiten. Ich habe immer das Doppelpack. Es gibt immer nur das Subjekt im Duo. Es gibt immer nur das Subjekt im Duo. So, und dieser Gedankengang, den führt Paulus in Römer 6 weiter aus. Ich möchte es nur ganz kurz noch versuchen, ihn noch mal ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass er jetzt natürlich sagen kann, wenn das so ist, wenn das jetzt so ist, wenn das die gesetzte Wirklichkeit Gottes ist, dann liegt es jetzt an euch, in dieser gesetzten Wirklichkeit zu leben. Das ist jetzt euer Ding, in der gesetzten Wirklichkeit zu leben. Luther Sprache, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Römer 6 pur. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Was ist der Gedankengang? Der Gedanke dahinter ist, ich stehe, bildlich gesprochen, vor einer Weiche. Etwa 50 Mal täglich, ja, stehe ich vor einer Weiche. Und ich, autorisiert durch den in mir wohnenden Heiligen Geist, kann an dieser Weiche entscheiden. Rutsche ich in den alten Anachronismus hinein, was ich nicht muss, und diene als Mensch in Christus doch wieder der Sünde? Diese unmögliche Möglichkeit besteht. Oder lebe ich das, was mir geschenkt ist, und gehe mit dem Christus in mir die Spur, die er mir gibt. Und diese Weiche, die nimmt ihn Gott nicht ab. Und sie sagen, schade. Warum macht er nicht zu? Weil er sagt, sie sind ein Mensch. Sie sind keine Marionette. Sie sind ein Mensch. Und ich will für einen Menschen Verantwortung. Und ich will die Entscheidung eines Menschen, der das lernt zu sagen, nein, ich möchte nicht in den Anachronismus der Sünde hinein. Ich möchte nicht noch einmal die Appelle an den schon toten Andreas haben. Ich möchte gerne mein Leben ausrichten mit dem, der mir der an der Stelle sagt, hallo, Weiche, du bist an der Weiche, du bist wieder mal an einer kleinen Weiche, wo du setzen kannst auf den Christus in dir oder wo du auf das alte System, das eigentlich schon tot ist, wieder eingehst. Oder die Bildsprache von Paulus, Römer 6, er nimmt das ja auf und sagt, es sind wie zwei Heerführer. Das Bild vom Söldner ist dahinter. Der Söldnerführer gibt die Befehle. Und Paulus sagt in Römer 6, der Mensch in Christus hat das Heer gewechselt. Er ist unter einem neuen Heerführer. Aber das Gemeine ist, er hört noch ab und zu den Ruf und die Stimme des alten Heerführers. Der darf eigentlich nicht mehr Befehle geben, macht aber noch. Macht er bei Ihnen, bei mir bis zum letzten Atemzug noch. Nur, ich bin ihm nicht mehr hörig. Ich muss auf seine Befehle nicht mehr hören. Wenn ich ihm aber doch mein Ohr leihe und er mit seiner Stimme in mein Herz eindringt, dann werde ich seinen Befehlen natürlich wieder Folge leisten. Und deswegen haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus. Und diese Bewegung, die ist in Römer 6 vorgegeben. Wodurch ist die aber möglich geworden? Indem ich, alter Mensch, mit Christus gestorben bin. Die Sünde hat, so Paulus, kein Recht mehr. Wenn ich aber so dämlich bin, ihr wieder Rechte zu geben, dann packt sie wieder zu. Und das ist der Gedankengang von diesem großartigen Kapitel in Römer 6. Und deswegen kann Paulus in Römer 6 von der Heiligung sprechen. Das Kapitel 6 ist das Kapitel der Heiligung. Er sagt so, in Vers 19, ich muss menschlich jetzt mal von der Sache reden. Das heißt, jetzt mal ganz einfach. Das ist uns immer sehr lieb, wenn Paulus mal sagt, jetzt mal ganz einfach, weil es das insofern beruhigt, dass er auch den Eindruck hat, dass davor war vielleicht nicht ganz so einfach. Ja, also jetzt mal ganz einfach. Allerdings sagt er auch, um der Schwachheit eures Fleisches willen, okay, müsst ihr schlucken, machen wir kurz, aber sind doch dankbar für folgenden Vers. Wie ihr eure Glieder hingegeben habt an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Aha. Und noch einmal, Vers 22, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, die Frucht der Heiligung. Das Ende aber ist das ewige Leben. Das Sündesold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Verstehen Sie? Plötzlich taucht Nummer 6 unser Thema auf. Heiligung. Aber Heiligung, zweiter Zugangsweg, gründet in Christus. Der Christus ist unsere Heiligung. Absolute Voraussetzung für unser ganzes Denken, was wir miteinander hier an diesem Tag haben wollen. Dieser Grundsatz, den kann man eigentlich kaum überbetonen, diesen Schlüsseltext. Und dieser Schlüsseltext ist für uns immer neu wichtig zu durchdenken, weil er auf der einen Seite uns jetzt hier diese Basis vor Augen führt, weil er aber auch uns deutlich macht, wir sind nicht entpersönlicht, wir werden nicht ferngesteuert durchs Leben gezogen, wir stehen an diesen Weichen. Diese Weichen ermöglichen uns, durch den Christus in uns einen neuen Weg zu gehen oder haben die traurige Möglichkeit in sich, dass ich wieder, obwohl ich schon gestorben bin, auf die Befehl des alten Söldnerführers tatsächlich höre. Und diesen Gedankengang, dass der Christus etwas ganz Neues in mir setzt, diesen Gedankengang brauchen wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander einen der größten Texte in der Lehre von Jesus lesen, die sogenannte Bergpredigt. Die hier zum Gottesdienst kommen, die wissen, dass wir vor den Sommerferien schon angefangen haben, die Bergpredigt miteinander zu lesen. Und wir werden jetzt, nachdem wir Hosea überlebt haben, auch tapfer weitermachen, die Bergpredigt wieder zu lesen. Und bei der Bergpredigt das zu verstehen, dass die Bergpredigt da ihre Schönheit hat, dass neben einem ausgerichteten Wort Gottes an noch Nichtglaubende, einem Scheitern an der Bergpredigt, die Bergpredigt auch da ihre besondere Schönheit hat, dass ausgesprochenermaßen Jesus es als die Lehre für seine Jünger, für seine Leute weitergegeben hat, für die, die er, um in Römer 6 es zu sagen, die er autorisiert hat, durch den in ihnen wohnenden Heiligen Geist einen neuen Weg gehen zu können. Wir alle, ohne den Christus, müssten hoffnungslos scheitern an der Bergpredigt. Wer ein bisschen Verstand hat, weiß, wenn das der Wille Gottes ist, dann bin ich raus. Jetzt kommt der Christus mit seinem Geist in ihr Leben hinein und autorisiert sie. Oh, das müssen wir begreifen. Wir sind die erste Sorte von Menschen, die autorisiert ist, tatsächlich anders leben zu können. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil der Heilige Geist die Herrschaft unseres Lebens übernommen hat. Und dieses Geschenk, dieses Pfund, das ist, was da drin steckt, zu begreifen, sind wir sehr unglaublich. Gott hat seinen Geist in mich hineingegeben. Der olle Schäfer packt das nicht. Aber wenn der Geist im Schäfer einsieht, dann gibt es eine Chance für den Schäfer. Und das ist der Gedankengang, der von Römer 6 sehr deutlich wird. Also, Zugangswege zum Thema Heiligung, der heilige Gott und Zugangsweg 2, der Gedankengang, der hier vor uns steht, Christus, unsere Heiligung. Ich bin in Christus geheiligt. Ich bin in Christus geheiligt. Und dann kann ich sogar Texte wie die Bergpredigt nochmal ganz anders verstehen. Ich kann selbst Passagen der Bergpredigt verstehen, die sonst einen wirklich absolut natürlich um die Ohren fliegen, wenn ich nur einmal ihn zitieren darf. Ihr sollt Kinder sein eures Vaters im Himmel. Und das klingt zuerst nett, wenn wir es rein innerweltlich verstehen. Aber sobald wir ein bisschen darüber nachdenken, merken wir, das geht nicht. Denn dieser Vater im Himmel, das ist doch der. Das ist doch der. Und dann heißt es auch gleich in Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein. Wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wir sagen, nein, 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 nein. Und jetzt wird es in Römer 6, halt mal langsam. Halt mal, nicht so schnell. Wer wohnt denn in mir? Wer ist nach Römer 8 die neue Autorität meines Christseins? Das ist der Heilige Geist. Gottes Wesen, Gottes Art, Gottes Person eingezogen in ihr Leben. Spüren Sie etwas von der Bevorrechtigung, die in Ihr kleines, mickriges Leben gekommen ist, als der Heilige Geist gesagt hat, selbst bei dir ziehe ich noch ein. 1. Korintherbrief, wir sind Tempel, Wohnort des Heiligen Geistes. Wir müssen das, die Realitäten der Lehre uns klarer vor Augen führen. Lehre schafft Leben. Je länger, desto mehr überzeugt davon. Klare Lehre schafft Leben. Wenn ich das weiß, Mir das vor Augen, für meinen normalen, durchschnittlichen Tag, wird der Tag anders. Der Heilige Geist hat sich meine Erbarmnis in mein Leben eingezogen. Was ist das für eine Bevorrechtigung, eine Bevorzugung, die da ist? So, das ist jetzt hier der doppelte Zugang. Und jetzt habe ich das schon befürchtet, dass ich heute Morgen das mit meinen drei Lehrgrundsätzen vielleicht nicht mehr ganz schaffe. Mal sehen. Und jetzt brauchen Sie drei Lehrgrundsätze, die auf diesem doppelten Zugang aufbauen. Und diese drei Lehrgrundsätze, die möchte ich jeweils mit einem Bild versuchen, Ihnen zu verknüpfen, weil mir das je länger, desto wichtiger ist, dass Sie am Ende eines solches Tagesseminars es Ihnen gelingt, in 4, 5 Sätzen das Konzentrat zusammenzufassen, und wenn zu Hause jemand sagt, sagt mir, was da heute gesagt wurde, Sie das noch in der Lage sind zu sagen. Denn nur was Sie konzentriert haben und in Leitbildern haben, hat auch wirklich eine Chance, ein bisschen das Wochenende zu überleben. Ja? Und deswegen also versuchen wir das mit Bildern hinzukriegen. Ein Bild, das wir jetzt gebrauchen wollen, das haben wir Ihnen schon in der Einladung versucht zu vermitteln. Meine Frau hat die ja formuliert, immer wenn es schwierig wird, lasse ich meine Frau formulieren. Und die hat das dann so geschrieben, ich habe das dann unterschrieben und genehmigt. Die Bibel macht deutlich, dass die Gnade wie ein Vogel 2 Flügel hat. Dass der zweite Flügel der Gnade Heiligung heißt, ist oft nicht im geistlichen Bewusstsein. Doch um im Glauben wirklich fliegen zu können, brauchen wir neben der Zusage seiner Verheißungen auch die Aufforderung zum gehorsamen Nachfolgen. Um die Stärkung des oft vernachlässigten zweiten Flügels soll es im aktuellen Tagesseminar gehen. Also erstes Bild, der zweite Flügel. Der zweite Flügel. Ich kann Ihnen das sogar schriftlich geben. Also in jedem Gemeindemittag in der Langensteinbacher Höhe steht das drin. Liegen noch 100-fach da draußen. Der Oktober ist fast vorbei, können Sie mitnehmen. Also, da steht das drin. Der zweite Flügel. Wie ein Vogel. Der Glaube an Jesus Christus hat 2 Flügel. Die Gnade hat 2 Flügel. Der eine Flügel ist der Flügel der Rechtfertigung in Christus Jesus. Der Rechtfertigung in Christus Jesus. Die Zusage der Rechtfertigung, den habe ich. Der zweite Flügel der gleichen Gnade, der zweite Flügel der gleichen Gnade ist der Flügel der Heiligung, der Aufforderung zum Gehorsam, zur Nachfolge. Das Problem ist, dass lehrmäßig bei uns Gnade meistens nur der eine Flügel als Gnade verstanden wird, nämlich der Flügel der Rechtfertigung. Das ist von unserem Denken her, insbesondere von unserem kirchengeschichtlichen Denken her, auch nachvollziehbar. Als große Gegenbewegung zum werkgerecht orientierten Glauben bis hin zum Ausgang des Mittelalters kam mir dann die starke Betonung in der Reformationszeit dieses Flügels der Rechtfertigung. Wunderbar, und wir werden mit Begeisterung 2017 das halbe Jahrtausend Reformation feiern. Halleluja, feiere ich gerne mit. Nur im Zugang diese Rechtfertigung haben nicht nur das selbst, sondern meistens sind es die Schüler, die schwierig sind, haben die Schüler dann diesen Flügel der Rechtfertigung einseitig überbetont, bis hinein in die Vertrocknung dieses Flügels in der lutherischen Orthodoxie. Dann kam im Grunde genommen der Kirchengeschichte der zweite Flügel wieder langsam raus, der war stark verkümmert, in der Bewegung des Pietismus, der Erweckungsbewegung, der Heiligungsbewegung des 17., 18., 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber wenn ich diesen Flügel der Heiligung dann wiederum einseitig benutze, dann hat der Flügel ganz stark die Gefährdung, dass er in die Gesetzlichkeit rutscht. So, und jetzt wird plötzlich dieser Flügel der Heiligung nicht mehr als Gnadenzuwendung erlebt, sondern als ein Thema, was kausal gesehen wird. Also, erste Welle, du bist zum Glauben gekommen. Das ist wunderschön. Und jetzt hast du, weil du zum Glauben gekommen bist, die Pflicht, die Voraussetzung und auch den Anstand, jetzt auch heilig zu leben. Solltest du nicht heilig leben, dann verfällt das dir Geschenkte. Und je nachdem, in welcher geistlichen Tradition Sie aufgewachsen sind, wird Ihnen das sehr deutlich oder sehr sublim mitgeteilt. Bis hin zur Sache, wenn du nicht nach den Leitlinien unserer Gemeinde lebst, wie wir das verstehen und sagen und denken und meinen und glauben, dann bist du vom Abfall bedroht und die Gefahr besteht, dass das Geschenk der Rechtfertigung dir wieder verlustig geht. Und da ist natürlich vom Gnadenempfinden des Heiligungsflügels nicht mehr viel über. Und deswegen ist das für ihr Verstehen, was sie mit ihrer eigenen Person verstehen müssen, ob das etwas ist, was sie sagen, ja, so lebe ich. Ja, so empfinde ich mich. Ja, das ist mein geistliches Leben. Gott hat sich mir zugewandt mit Gnade. Gott hat sich mir zugewandt mit Gnade. Seine Liebe ist das Beständigste meiner ganzen Existenz. Heute Morgen in der stillen Zeit, mir kam Johannes Evangelium, diesen schönen Satz vom Eingang Johannes 13 gelesen, wo es heißt, Jesus liebte seine Jünger und er liebte sie bis zum Ziel. Wunderschön. Ja, er liebte sie bis zum Ziel. Das ist das Beständigste ihres Lebens. Die Liebe, die Sonne der Liebe von Jesus Christus. Gnade. Und diese Gnade, diese eine Gnade von Jesus, kommt in zwei Farben, in zwei Flügeln bei mir an. In der Zusage der Verheißung, Rechtfertigung, und in der Aufforderung zum Gehorsam, zur Nachfolge in der Heiligung. Und der Flügel fliegt nur, der Vogel fliegt nur, wenn er zwei Flügel hat. Und zwar zwei gleich ausgeprägte Flügel. Manche hat er so Stummelflügel hier oder Stummelflügel da, je nachdem. Dementsprechend ziehen die dann auch immer ihre egoistischen Kreise. Denn dann können sie nur im Kreis fliegen. Ich kann sowohl im Kreis fliegen, wenn ich die Rechtfertigung einseitig betone, dann fliege ich da nur im Kreis, vernachlässige die Heiligung und werde irgendwann total verschrumpeln. Oder ich kann im Kreis fliegen, wenn ich gesetzlich meine Heiligung vollende und irgendwann einer gnadenlosen, subjektiven Selbstbespiegelung da meine Selbstveränderungsprozess ablaufen lasse. Beides ist krank. Ich brauche beide Flügel in gleicher Weise ausgeprägt und dann hebt der Vogel ab. Gucken Sie in Ihre Biografie hinein. Was waren die schönsten Phasen Ihres geistlichen Lebens, wenn Sie zwei Flügel hatten? Ganz eindeutig, behaupte ich. Wo sie auf der einen Seite sich gefreut haben an der Gnade, der Zusage, der Verheißung Gottes, ich bin gerechtfertigt, ich bin geheiligt, danke mein Gott. Und wo sie gleichzeitig von ihrem Gott die Herausforderung bekamen, jetzt geh mit mir einen Weg. Geh mit mir einen Weg. Komm, folge mir nach. Und beides braucht der Mensch in der einen Gnade in Christus. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt Bonhoeffer nehmen. Na, da leuchtet doch Bonhoeffer durch, oder? Natürlich, spüren Sie. Nachfolge, holen Sie das Büchlein nochmal raus, sollen Sie es nicht haben, kaufen Sie es sich. Nachfolge von Bonhoeffer. Wo das zum Ausdruck kommt, sonst wird Gnade billig. Für billig. Wird als Gnade verkauft, ist aber billig, weil der Ruf zur Nachfolge, zum zweiten Flügel, als Gesetz missverstanden wird und nicht da ist. Und deswegen brauchen wir diese beiden Flügel. Der Vogel des christlichen Glaubens braucht die beiden Flügel. Dann rutscht er nicht ab in die Werkgerechtigkeit, dann rutscht er nicht ab in die eigenen Versuche, dann rutscht er nicht ab in die Gesetzlichkeit, dann rutscht er nicht ab in die Synergie, nach dem Motto, ich muss mitarbeiten am besonderen Werk meines Gottes. Dann haben wir auch nicht die Gefahr, dass Heiligung nur so ein Nebenprodukt wird. Das ist für manche ja vollkommen rudimentär geworden. Nach dem Motto, wenn ich nichts mehr zu tun habe, christlichen Glauben, kann ich mich um die Heiligung kümmern. Das geht nicht. Oder Heiligung, das muss Spaß machen. Oder Heiligung ist ein Faktor, der mir irgendwie gefallen muss. Nein, Heiligung ist Zuwendung der Gnade. Wenn Sie nicht in Heiligung leben, haben Sie Gnade nicht verstanden. Das ist ganz einfach. Dann haben Sie Gnade nicht verstanden. Die Gnade hat zwei Flügel. Sie können das Bild auch anders machen. Sie können die zwei Münzen, zwei Seiten einer Münze nehmen. Sie können die zwei Ruder von einem Boot nehmen. Immer wieder haben Sie dieselbe Bildsprache. Ja, wir haben es jetzt erlebt, als wir im Sommer eine Woche da am Ammersee waren, haben wir an einem Tag dann auch so uns ein kleines Ruderboot da ausgeliehen und ich bin mit zwei unserer Töchter da auf dem Ammersee so ein bisschen rumgerudert. Logisch, die wollten auch rudern, klar. Die Idee, die ich hatte, weil das Boot so breit war und die kaum an die Ruder rankamen, nicht wahr? Die Idee, die ich hatte, ich nehme ein Ruder und die nehmen ein Ruder. Oh Mann. Das wird nichts. Ja? Natürlich auch die Idee nicht von den Ladies zu sagen, ich mache nur an einer Seite das Ruder, wird auch nichts. Ich muss tatsächlich diese beiden Ruder mit einer Person in die Hand nehmen, dann wird das was. Dann wird das was. Und selbst dann, wissen Sie, müssen Sie aufpassen, dass das wirklich gleichmäßig ist. Wenn Sie es ein bisschen verziehen, kriegt das Ding schon eben seine entsprechenden Trend. Und das ist ein starkes Bild für den christlichen Glauben. Zwei Flügel, zwei Ruder und der Vogel hebt ab und das Boot fährt. Leben Sie so. Empfinden Sie sich so. Mein Gott ist gnädig, indem er die Rechtfertigung mir zuspricht. Mein Gott ist gnädig, indem er mich auffordert zur Nachfolge. Wenn dem nicht so ist, dann bitte ich Sie, gehen Sie mit diesem Thema in die Gemeinschaft mit Ihrem Gott, dass an der Stelle er Ihnen das innere Herzensverständnis dafür gibt, dass an der Stelle es zu einer Korrektur kommt, dass Sie an der Stelle rundlaufen, denn sonst ist christlicher Glaube immer in so einer Schlagseite, immer in so einer Ecke und das spürt man Menschen ab. Also, zur Heiligung gehört ganz entscheidend dieser zweite Flügel dazu, zum Verständnis der Gnade. Keine Heiligung ohne dieses Verständnis vom zweiten Flügel. Das zweite Bild, was ich Ihnen gerne geben möchte, ist, es braucht jetzt eben dieses Doppelsubjekt, von dem wir schon ein ganz klein bisschen hatten. Es braucht dieses Doppelsubjekt, dieses Duo, oder was ich vorhin formuliert habe, es braucht immer die zwei. Es ist ja das Spannende, was wir nun miteinander kurz angehen müssen. Heiligung ist ja auf der einen Seite, das haben wir jetzt klar gesagt, in Christus mir schon gegeben. Ich bin der Geheiligte. Gleichzeitig ist Heiligung aber ein Weg, den ich jetzt gehe. Und jetzt ganz wichtig, Christus ist nicht nur meine Heiligung in dem Stand, den ich habe, sondern Christus ist auch der, der mit mir diesen Weg geht. Und jetzt ist dabei wichtig, wie das von Ihnen gesehen wird, wie Christus da mit Ihnen diesen Weg geht. Bei manchen steht nämlich auf dem Weg der Heiligung der Christus entweder gegenüber, und zwar wie in der guten Firma als Controller. Ja, Sie gehen den Weg der Heiligung und Sie haben das Ergebnis regelmäßig abzuliefern und kriegen dann zurück, ob soll und ist, wie das eben so stimmt, ob Sie in den Planzahlen sind. Der Christus als Controller gegenüber. Was bei vielen Christen auch da ist, ist, der Christus wird bei Bedarf um Mithilfe gebeten oder zumindest um Zuwendung aus seiner Kraftkiste. Ja? Also ich brauche dich, ich brauche, weil ich das allein nicht stemmen kann, ich gebe 50%, Herr, sei so gnädig und gebe nochmal 50 zu, dann kriege ich das hin. Beide Modelle sind extrem schwierig. Beide Modelle sind extrem schwierig. Denn bei beiden Modellen liegt der eine Grundsatzfehler dabei, dass das Subjekt nur aus einer Person besteht, nämlich aus Ihnen. Sie sind das Subjekt. Klar, Sie sind im Glauben, richtig? Sie sind im Glauben, aber Sie sind das eigentliche Subjekt des Handelns. Christus gegenüber, der natürlich das Recht hat, Sie zu kontrollieren, ganz, ganz klar, und das sagt, was gut, was falsch läuft, und Sie handeln. Oder eben Gebetszuruf, Herr, hilf mir, stärke mich, gib mir Kräfte, segne mich darin und so weiter. Aber jedes Mal gibt es nur ein Subjekt. Und das darf nicht sein. An der Stelle braucht es eine Transformation im Denken und das Denken im Empfinden und durchs Empfinden ins Leben. Es braucht eine Transformation im Denken, vom Denken ins Empfinden und vom Empfinden ins Erleben. Ich bin als Subjekt nicht allein. Ich brauche immer und habe immer bei der Heiligung das Doppelsubjekt, immer das Duo. Ich bin immer zu zweit. Heißt, um in der Bildsprache zu sein, Christus ist mir nicht gegenüber, Christus wird auch nicht um Gaben gebeten, sondern Christus ist neben mir. Es ist eine neue Person entstanden. Eine neue Person. Aus einem Doppelsubjekt ist eine neue Person entstanden. Und ich denke, dass, während ich das sage, dass Sie ein bisschen ahnen, entweder weil Sie es schon selber so leben, oder weil Sie denken, Mensch, das wäre ja genial. Beides ist gut. Ja, entweder weil sie es schon leben oder weil sie sagen, Mensch, das wäre ich gerne. Eine Doppelperson. Ja, das soll sein. Das soll sein. Eine neue Person. Sie mit dem Christus. eine neue Person. Und deswegen kann die Bibel uns jetzt sagen, dass die Heiligung eigentlich die Sache des Christus ist. Und zwar nicht nur im Sinn des Standes, sondern auch im Sinn des Weges ist das jetzt das, was uns zum Ausdruck gebracht werden kann. Wir haben da insbesondere im Hebräerbrief eine Reihe interessanter Stellen. Hebräer 2, Vers 11 zum Beispiel. Weil sie alle von einem kommen, beide, der jetzt heiligt und die, die geheiligt werden. Der heiligt und die geheiligt werden. Das Subjekt ist der Christus, der in mir die Heiligung vollbringt. Oder wenn Sie jetzt aufschlagen in Hebräer 10, Hebräer 10, Vers 10, nach diesem Willen sind wir geheiligt. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die jetzt geheiligt werden. Also beides. Wir sind geheiligt, ein für alle Mal das Opfer des Leibes, und wir, die wir geheiligt sind, werden geheiligt durch ihn. Das ist Hebräer 10, Vers 10 und Vers 14. Und am Ende noch einmal Hebräer 13, 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, das eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Er ist das Subjekt der Heiligung, das in mir nicht nur die Heiligung setzt, sondern auch den Weg der Heiligung jetzt tatsächlich mit mir geht. Am schärfsten kommt das zum Ausdruck in einem Satz, der schon so viele in den gedanklichen Wahnsinn was getrieben hat. Nämlich im Philipperbrief, in Kapitel 2. Also meine Lieben, Philipper 2, 12 und 13. Also meine Lieben, schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der durch beides wirkt, das Wollen, das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn Sie da die großen Paulus-Kommentare zu aufschlagen, da fliegen Ihnen die Fetzen um die Ohren. Da fliegen die Fetzen um die Ohren. Ganz, ganz viele, die von der bibelkritischen Abteilung herkommen, sagen, Paulus, wir müssen dich in Schutz nehmen, da hast du dich verrannt. Entweder Teil A oder Teil B, beides geht nicht und immer ein Vers fliegt raus. Andere, die machen Verbiegungen ohne Ende und versuchen mit irgendwelchen kausalen Überlegungen das Ganze zu entschärfen. Es ist das neue Subjekt. Es ist das neue Subjekt. Und dieses neue Subjekt, das da entsteht, der Christus mit mir, ich bin nie allein, entnimmt mich einmal nicht meiner Personalität. Nein, ich werde nicht zum Medium, was ferngesteuert wird. Aber es lässt mich auch nie allein in einem Weg der Heiligung gehen. Ich habe den Christus optisch in diesem Bild nicht gegenüber oder nur als Geber von Gaben. Ich habe ihn in meiner Person, in meinem Subjekt. Das neue Subjekt, ganz, ganz wichtig. Deswegen lese ich jetzt die Bibel anders. Ich lese die Bibel anders. Verstehen Sie? Kein Imperativ ohne Jesus. Ich lese keinen Imperativ mehr ohne Jesus. Jeder Imperativ, der an mich rangeht, geht nicht an mich persönlich allein ran, sondern immer an zwei. Und ob Sie das nun gut finden oder nicht, ich sage es Ihnen zumindest, inzwischen antworte ich auch auf Imperative so, dass ich sage, Herr Jesus, du hast gehört, was uns da gesagt wurde. Und uns ist er und ich. Und indem ich das schon sage, merke ich, wie der Imperativ ein anderes Gesicht bekommt. Können Sie das nachvollziehen? Jesus, du siehst, was der Vater uns hier gesagt hat. Du, der du dich für mich geheiligt hast, meine Heiligung bist und täglich bist. Du hörst, welche Herausforderungen uns, dir und mir, für diesen Tag gegeben sind. Und dieser Gedankengang, wenn der sich einnistet und von Kopf ins Herz wandert, können Sie nachvollziehen, das gibt eine andere Lebenslinie? Dann sind Sie nämlich gefeit gegen einmal das Gefühl, oh nee, nicht auch das noch, oder schaffe ich nie, oder habe ich keine Lust zu, oder unmöglich, oder morgen, oder will ich nicht. Sie kennen das doch alles. Sondern Sie haben ein ganz anderes Verstehen. Wenn Sie nur einmal das aufnehmen, am Anfang ist ganz ungewohnt, ja, zu sagen, Herr, du siehst, was uns jetzt gerade in diesem Wort mitgeteilt wurde. Uns, dir, dem Christus und mir, dem neuen Subjekt, dem neuen Duo, der neuen Person, bin immer zu zweit. Kein Imperativ, wird alleine gelesen. Und auch kein Indikativ, wird alleine gelesen. Also auch keine Zusage der Verheißung wird logischerweise mehr alleine gelesen. Denn auch da gilt, 2. Korinther 1, alle Verheißungen haben in Christus ihr Ja und ihr Amen. Was mir da gesagt ist, Herr Jesus, ist mir in dir, in meinem Herrn gesagt. Du bist die Antwort auf diese Verheißung. Du bist das Ja auf dieses Wort. In dir hat es seine Füllung. In dir hat es sein Gewicht. In dir hat es seine große Zukunft. Und das ist richtig aktiv zu lernen. Aktiv zu lernen bei der Heiligung. Ich habe nicht den Controller gegenüber. Ich habe auch nicht nur den Gabenbringer, der quasi geistliches Vermögen mich hineinpumpt, damit ich es schaffe. Sondern ich bin eine neue Personalunion, eine Personaleinheit. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das ist natürlich auch dann entscheidend, um es gleich hier schon mal einzufügen, wir kommen auch drauf, in meinem Scheitern, auch in meinem Scheitern, ich scheitere ja immer wieder. Manchmal schon im Umsetzen, manchmal im Durchziehen, manchmal im Festhalten, ich scheitere, natürlich. Auch da bin ich doch nicht allein. Nicht jetzt falsch verstehen, aber ich habe auch im Scheitern den Christus an meiner Seite. Doch da ist er mit mir in einer Personalunion und geht mit mir den Weg weiter durch das Scheitern, durch den Fehler, durch die Sünde hindurch, wieder in die nächste Etappe, in den nächsten Schritt. Und wer das aufnimmt, bekommt für sein geistliches Leben eine andere Grundprägung. Und ich bin davon überzeugt, dass sich das in der Lebenslinie darstellt, in der Lebenslinie, im Lebensvollzug darstellt. Ob es einem Menschen begegnet, der, ich sage es mal ein bisschen skizziert, mit aller Ernsthaftigkeit und mit allen Regeln der Kunst sich bemüht, dem Christus gegenüber ein heiliges Leben zu führen. Oder ob sie auf der anderen Seite jemand erleben, der sagt, ach, das kann ich bei mir alles vergessen. Bringt sowieso nichts, ich versuche irgendwo da halbwegs durchzukommen. Oder ob sie einem Menschen begegnen, der ein bisschen was verstanden hat von dem Geheimnis, das der Apostel Paulus in die unschlagbare Formulierung hineingebracht hat. Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit. Das begriffen hat, Mensch, das ist es, das ist es. Ich im Duo, das ist es, das ist der Bringer. Das ist der absolute Bringer. Ich nicht allein. Das ist der Gedankengang Gottes. Der Christus in mir. Der Christus in mir. Und deswegen dann wunderschöne Texte, mit denen ich sie noch ein bisschen dann flankierend Ihnen das sagen möchte. Also Römer 1, 4. Wir haben das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus nach dem Geist, der euch jetzt heiligt. Subjekt ist der Geist, der in mir ist. Oder, kennen Sie alle auswendig, der große Segenssatz am Abschluss des ersten Thessalonicher Briefes. Der Gott aber des Friedens, wer macht das? Der Gott des Friedens aber heilige euch durch und durch. Da ist dieses große Subjekt, das sich mit mir verbunden hat. Immer wieder neu diese Grundgedanken. Oder, ach, wir haben noch mehr, aber ich denke, das reicht für Sie. 1. Petrus 1 können wir noch aufnehmen, wo es dann ebenfalls heißt, dass es die Heiligung des Geistes gibt. Gottes Geist, Gott selber, sein Sohn, er hat sich mit verbunden. Wir können vom Johannesevangelium sagen, der Vater und der Sohn ziehen bei mir ein im Heiligen Geist. Und dieses neue Duo, Gott der Lebendige mit mir zusammen, das ist das Geheimnis der Heiligung. Das ist das Geheimnis der Heiligung. Mach ihn Mut, das auszuprobieren. Vielleicht auszuprobieren. Sie lesen die Bibel anders. Sie lesen die Bibel anders. Kein Indikativ, kein Imperativ wird von mir als Solist gelesen. Wenn ich morgens da stehe und Gottes Wort lese, dann danke ich meinem Gott zuerst dafür, dass ich das Vorrecht habe, die Zeit mir nehmen zu dürfen, die Bibel lesen zu können. Dass er mir das gestattet. Und dass er jetzt da ist. Dass ich weiß, ich kann ihn nicht steuern. Du bist Gott und ich bin ein Mensch. Jedes Mal, wo ich schon vorher meiner stillen Zeit von dem Text, von dem ich schon vorher wusste, wen ich lesen werde und schon meine, das Ergebnis zu wissen, was am Ende rauskommt, hat er mich immer zurückgepfiffen, um mir zum Ausdruck zu bringen, du weißt nicht, was ich dir heute sagen will. Du bist ein Mensch und ich bin Gott. Respektiere das. Das will ich tun. Wenn ich dann da bin, dann sage, und Herr, jetzt bitte ich dich, dass du mir die Barmherzigkeit antust, zu mir zu reden. Durch deinen Geist, der in mir wohnt, und durch deinen Sohn, der mein Herr ist. Und dann ist dieses Wir entsteht, dieses eigenartige, geheimnisvolle, schöne Wir. Dann wird der Tag anders. Dann wird der Tag anders. Dann wird auch Heiligung anders. Dann wird ihr Leben anders. Dann versteht man Evangelium nochmal anders. Zwei Flügel. Das neue Duo und die Herdplatte. Die Herdplatte. Die Herdplatte, da muss ich mit Ihnen kurz in meinen familiären Bereich. Wir haben eine ganz normale Mietwohnung, die uns die Langensteinbacher Höhe zur Verfügung gestellt hat. Wir genießen die Vorteile der Mieter. Mieter dürfen sagen an den Vermieter, der Herd ist defekt. Bitte Vermieter, wechseln Sie den Herd aus. Es war soweit, irgendwann im Frühjahr dieses Jahres, dass wir diesen roten Schleifen, die da so eine Herdplatte ja kennzeichnen, immer mehr ausfielen. Das ist diese roten Heizschleifen da drin, man kann die ja erkennen in diesen schönen Platten. Und am Anfang, meine Frau ist recht großzügig und es geht noch. Ja? Aber natürlich mit der weiter ausgefallenen Schleife wurde die Leistung nahm natürlich prozentual immer weiter ab. Bis dann langsam der Kochprozess doch erkennbar länger dauerte, weil eben die Heizschleifen immer weniger wurden. Und irgendwann mal dachten wir jetzt, Spendenwerk hin oder her, wir brauchen einen neuen Herd, da hilft jetzt gar nichts. Und dann die Überraschung, neuer Herd, wow, haben wir doch gar nicht gemerkt, wie schnell kochen gehen kann. Ja? Wenn tatsächlich die ganze Herdplatte funktioniert. Was soll das Bild? Das Bild soll im dritten Teil Ihnen sagen, wenn wir bei der Heiligung jetzt fragen, wie werde ich denn motiviert zur Heiligung, das wäre jetzt dieser Bereich, wie werde ich motiviert zur Heiligung, entdecken wir in der Bibel etwas ganz Interessantes. Nämlich, dass die Motivation zur Heiligung nicht nur eine Sache ist, sondern in meinem Bild gesprochen, ganz viele Heizschleifen, ganz viele zusammenkommende Bereiche, die zur Motivation zur Heiligung führen. Und das Bild ist jetzt klar, je kompletter mein Satz ist, desto schneller wird das Wasser heiß. Ja? Also wenn ich jetzt einmal mit Ihnen, ich schaff's nicht mehr, das kommt dann Nachmittagessen, mit Ihnen die verschiedenen Bereiche der Motivation zur Heiligung durchgehe, dann werden Sie entdecken, ach ja, das habe ich, das geht bei mir auch, das habe ich nicht, das könnte ich einmal dazu nehmen. Und wenn Sie das volle Set haben, dann haben sie die 12 auf der Herdplatte, verstehen Sie? Dann können sie gar nicht mehr anders, als in diesen Weg der Heiligung hineinzugehen. Wenn natürlich bei Ihnen von dem Set viel fehlt, dann wird halt auch die Brühe nur lauwarm. Oder es dauert endlos lang, bis der erste Gasbläschen aufpluppern in Ihrem Kessel. Und jetzt machen wir aus der Not eine Tugend. Denn eigentlich wollte ich Ihnen das noch vor der Mittagspause sagen. Das schaffe ich aber nicht. Ich habe 15 Motivatoren zur Heiligung in der Bibel. 15. Gucken Sie mal, wie viele Sie während des Mittagessens zusammenkriegen. Was motiviert mich zur Heiligung? Was bewegt mich zur Heiligung? Und dann werden wir nach der Mittagspause um 1 Uhr, eins haben Sie schon? Ein Stichwort. Mich motiviert zur Heiligung, dass ich Segen für andere sein kann. Ich finde das faszinierend. Der Heilige, der geheiligte Mensch darf ein Segen sein für andere. Der nicht geheiligt ist, kann Segen. Der geheiligte Mensch darf ein Segen sein für andere. Es macht mir eine Freude, dass mein Leben nicht eine Chaos- und Fluchlinie ist für andere, sondern dass mein Leben eine Segenslinie für andere Menschen sein kann. Deswegen will ich ein heiliges Leben haben. Das ist nur eins. Das ist auch, glaube ich, bei mir erst Nummer 5. Aber immerhin, ja? Also, weil du eins wolltest, okay? Also, nur damit Sie mal merken, das ist so eine Herdplatte. Und ich merke das immer mehr, Menschen, die komplette Herdplatte haben, bei denen läuft Heiligung anders, als wenn ich halt nur eins habe. Sondern, boah, da ist ganz schön was dahinter, wenn tatsächlich die Herdplatte mit allen Motivatoren, die die Bibel uns gibt, tatsächlich angeheizt wird, dann geht es gar nicht mehr anders. Dann kommen Sie in den Kochprozess der Heiligung hinein.